Es rappelt in der Kiste bzw. in unserer wieder prallvollen Wundertüte und ich bin wie immer sehr gespannt auf die Fragen in dieser Woche.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause, freuen uns auf neue Folgen und heute legen wir wieder los mit euren Fragen. Also nicht lang schnacken, wir gucken sofort in unser Mailfach.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Internistin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast. Beginnen wir mit der ersten Frage, die kommt von Rosi. Sie schreibt, meine Mama 93 hat Gicht, mein Bruder starkes Rheuma, meine Schwester Arthrose in den Händen. Sie selbst ist 54 und spürt nun seit ein paar Wochen auch Schmerzen in den Händen, vor allen Dingen abends im Ruhezustand und ist jetzt natürlich alarmiert. Rosi fragt deshalb, wie kann ich vorsorgen, um nicht auch eine rheumatische Erkrankung zu bekommen? Oder ist es kaum machbar, wenn die Krankheit offenbar in der Familie liegt?
Natürlich ist es immer machbar, weil wir sind unseren Genen nur weniger ausgeliefert, als wir denken, zum Glück. Aber natürlich sollte man bei der Familienanamnese und jetzt bei eigenen verspürten Symptomen ein bisschen schon achtsamer sein. Deswegen schreibt uns ja Roswitha. Und was sie unbedingt machen muss, sie darf nicht in die Angst gehen, weil aus der Lehre der Psychoneuroimmunologie wissen wir, bei innerem stark verspürtem Stress regeln wir unsere Immunzellen der Verteidigung herunter und das ganze Thema wäre problematisch. Ja? Man weiß natürlich jetzt nicht, was die Schmerzen machen, aber wenn sie vor allen Dingen im Ruhezustand Schmerzen hat und auch vom Alter her denke ich, es könnte eine beginnende Arthrose sein. Mhm. Und Arthrose liegt oft auch in der Familie. Es klingt auf keinen Fall wie entzündliches Rheuma. Mein großer Tipp wäre zum einen ernährungsmedizinisch die antientzündliche, darmgesunde Ernährung, wie ich sie seit, ja, man muss schon seit Jahrzehnten in der Doc-Fleck-Methode immer wieder predige, ins Herz einschließen. Vor allen Dingen auch sollte sie mal ihren Nährstoffstatus überprüfen lassen, weil es gibt Nährstoffdefizite, die eine Arthrose beschleunigen können. Mhm. Sehr gut, um Arthrose entgegenzuwirken, ist zum Beispiel das immer wieder unterschätzte Vitamin C. Wichtig auch hochwertige Omega-3-Fettsäuren. Und sie sollte auch ihren Manganspiegel im Vollblut überprüfen lassen oder solche Werte wie Bor und Polin messe ich gerne in der Praxis, weil das wird meistens überhaupt nicht gemacht. Und das sind aber sozusagen neben Vitamin D und Magnesium und Calcium natürlich auch Parameter, die für die Knochengesundheit eine Rolle spielen. Es gibt ja eine Stoffwechselstörung, die betrifft eher Frauen als Männer in der Häufigkeit 9:1, die vererbt werden kann, aber auch erworben werden kann im Laufe des Lebens, eine sogenannte HPU, eine Hämopyrolurie. Unsere Hörerschaft denkt sich jetzt, oh Gott, sie schweift aber ab. Aber das ist insofern interessant. Es gibt leider nicht die klassische starke Evidenz, weil das einfach zu wenig Interesse ist, das zu beforschen. Wenn man dieses Phänomen aber in der Praxis misst, und das kann man mit einem 24-Stunden-Urin machen, sieht man, dass viele Menschen betroffen sind. Und warum ist das für die Arthrose relevant? Man scheidet dann mit dem Urin Zink, B6 und Mangan aus und bekommt unter Umständen im Laufe des Lebens Zink, B6 und Manganmangelbeschwerden. Und Manganmangel kann Arthrose fördern. B6-Mangel kann verschiedene Sachen fördern, vom Reizdarm bis zur Hashimoto-Erkrankung. Und Zinkmangel macht anfälliger für Erkrankungen. Und dann noch ein letztes. Rheumatische Beschwerden, und ich bin ja Internistin und Rheumatologin, also einer dieser Spezies, sind oft bedingt auch durch chronische Infekte, die das Immunsystem auf Trab halten. Insofern ist auch eine ich will jetzt nicht sagen Stärkung, sondern eine Immunmodulation, Beruhigung ein wichtiges Thema grundsätzlich für sie. Und da müssen wir eigentlich aus Wissenschaft und Praxis viel mehr den Fokus hinlegen, das zu beforschen, um endlich diesen Menschen ursachenspezifischere, nebenwirkungsarme Therapieangebote zu machen. Und noch ein letzter Satz. Am schlimmsten ist es, wenn man einen Entzündungsherd im Körper hat, der übersehen wird. Und das ist aus meiner Erfahrung ganz oft im Tatort Mundhöhle. Da habe ich ja auch im Energy-Buch ein ganzes Kapitel geschrieben. Wir haben ja auch schon Tiefseetauchen in unserem Podcast dazu gemacht. Das würde ich an Ihrer Stelle absolut in Angriff nehmen. Eine biologisch-zahnärztliche, sehr seriöse Vorstellung mal mir einplanen, damit ich wirklich weiß, ich habe da nichts. Zumal auch, und das hatte ich neulich in einem Gespräch mit einem der Chefärzte der Charité gelernt oder nochmal bestätigt bekommen, es ist ein wirklicher Unterschied, ob du ein normales Röntgen der Zähne machst oder ein DVT-Röntgen. Und es ist ein Unterschied, ob es in der Fortbildung der zahnärztlichen Weiterbildung dann schon quasi, ja, gelehrt und gelernt wurde. Also die schauen wirklich unterschiedlich nochmal auf die Bilder. Mhm. Und wenn sie da weiß, ich habe keine Entzündung am Kiefer, dann wird auch die Knochengesundheit nicht leiden. Denn was ich so interessant finde, der allererste, der sieht, ob ein Patient Probleme mit dem Knochen hat, sind die Zahnärzte. Mhm. Leider ist aber der Austausch mit den hausärztlichen Praxen nicht Usus. Das hat mich eher überrascht, aber wie meinte der Kollege von der Charité, dass es sehr ungewöhnlich ist, so wie wir in der Praxis arbeiten, dass wir quasi immer genau wissen, wo sind unsere Patientinnen und Patienten angebunden in der Zahnmedizin. Mhm. Und mit den Tipps können nicht nur Roswitha, sondern auch, ich denke, sehr, sehr viele Menschen sehr viel draus machen.
Super.
Ich habe übrigens auch in meiner Familie ein Arthrose-Risiko. Mhm. Wenn ich dann meine Pfoten angucke, denke ich mir, oi, oi, und versuche da auch dagegen zu halten. Mhm. Also ich mache dann, dass ich auch wirklich schaue, mit Vitamin C zu arbeiten oder auch Basen betont, ne, hoher Gemüseanteil in der Ernährung und auch mit Basen Infusionen. Also das mache ich jetzt auch nicht jede Woche oder auch nicht jeden zwingenden Monat, aber ich versuche doch auch regelmäßig dem entgegenzuwirken. Schauen wir mal, was draus wird.
Ja. Du machst das sicher richtig.
Naja, ich will meine Griffel in Schuss halten. Die müssen so viel tippen. Ich bin auch ganz müde. Der Kaffee muss noch ein bisschen wirken, weil...
Aber das Zahnthema können wir ja tatsächlich vielleicht nochmal vertiefen, ne? Also so, was der Arzt eigentlich alles im Mund sieht.
Ja, oder auch beziehungsweise nicht sieht. Und das ist gar kein Vorwurf, weil es hängt ja immer davon ab, worauf wurdest du ausgebildet? Deswegen hast du dann einen ganz anderen Blickwinkel. Mhm. Das ist ja immer so. Mhm. Deswegen ist das ja auch so spannend. In der Medizin gibt es immer was zu lernen. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Das Leben ist viel zu kurz für mich.
Machen wir weiter. Dann hat uns Johanna geschrieben, deren 16-jährige Tochter unter sehr starken Regelschmerzen leidet. Und zwar so doll, dass sie dann oft gar nicht zur Schule kann oder diese abbrechen muss. Zum Teil auch weint vor Schmerzen. Und die Mutter selbst kennt auch das Problem, bis sie letztes Jahr mit 41 Jahren operiert wurde mit der Goldnetz-Methode. Dabei wird die Gebärmutterschleimhaut verödet, aber das ist jetzt natürlich noch nichts für die junge Tochter. Die Frauenärztin hat dem Mädchen bisher ein Schmerzschema mitgegeben und würde in letzter Instanz die Pille verordnen. Aber weder die regelmäßige Gabe von Medikamenten noch die künstlichen Hormone findet die Mutter jetzt ideal. Noch zum Hintergrund, die Familie lebt sehr gesund, ernährt sich pflanzenbasiert, aber als typischer Teenager isst die Tochter auch mal sowas wie Chips und Süßes. Das wiederum triggert ein zweites Leiden der Tochter, die Neurodermitis. Die trat zum ersten Mal im Gesicht auf, als in der Schule pandemiebedingt Maske getragen wurde. Johanna fragt nun, was kann ich neben einer antientzündlichen Ernährung noch für meine Tochter tun? Es muss doch andere Möglichkeiten geben als Schmerzmittel und Pille.
Absolut. Und vor allen Dingen ist ja dramatisch, was ich ganz oft erlebe, dass Menschen sehr inflationär dann mit Schmerzmitteln abgespeist werden. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist ein junges Mädel, ja. Und wenn sie jetzt über Jahre oder gar Jahrzehnte jeden Monat 4, 5 Schmerztabletten schluckt, was ja manche wirklich locker schaffen, und dann ist das pro Jahr 50, 60 oder 100 Schmerztabletten, das ist ein Drama. Man muss sich ja immer fragen, warum sind so viele Menschen in den Dialysepraxen an der Dialyse? Das sind in erster Linie ganz oft medikamentös toxische Schäden. Und auch die Pille, ich will jetzt nicht hier den großen Alarmknopf drücken, aber ich bin ja im Moment, also Sommerpause war ja für mich nicht so wirklich Sommerpause, sondern Hoch-Arbeitstrakt sozusagen, bin im Moment sehr viel am Recherchieren. Die Pille hat im Moment nicht den besten Ruf. Ich will es mal damit belassen. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, was ist hier im Gange. Es ist übrigens auch ein Phänomen, was ich zunehmend sehe, Das ist sowohl bei jungen Frauen als aber auch Frauen in den Wechseljahren, ist meine Vermutung, es nimmt irgendwie gefühlt zu. Und ich glaube, das hat mit unserer ganzen aktuellen Zeit zu tun, der Art, wie wir essen, der Art, welchen Stressfaktoren und Umweltfaktoren wir ausgesetzt sind und dass deswegen unser Körper, auch das Immunsystem, damit nicht mehr klarkommt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Endometriose oder ähnlichen artigen Beschwerden auch mit einer Fehlfunktion des Immunsystems zusammenhängen. Ich habe ja auch Zusammenhänge recherchiert und auch in der Praxis oder auch schon mal im Fernsehen aufgezeigt, dass diese Beschwerden sehr wohl beeinflussbar sind durch eine histaminarme Ernährung. Und histaminarm bedeutet, ich beeinflusse mein Immunsystem, die Mastzellen. Also Mastzellaktivierungen können sehr, sehr starke Schmerzen machen. Reizdarm, Reizmagen, sogar ein Gefühl, die Blase tut weh, Muskelschmerzen, Migräne. Und deswegen wird es auch damit vermutlich zusammenhängen. Was ich auch noch hier anbringen möchte, und das ist übrigens etwas, was ich genauso auch der lieben Hörerin der ersten Frage entgegenrufen kann, nochmal als Nach-PS. Man braucht natürlich, um Krankheiten vorzubeugen, Symptome zu lindern, immer einen hohen Anteil an körperlicher Aktivität. Bei Schmerzen hilft es auch, wenn man körperlich aktiv ist, hoch versorgt zu sein mit Magnesium. Magnesiummangel ist leider eher die Regel als die Ausnahme. Und leider muss man auch sagen, gibt es sehr oft, das sehen wir nicht nur bei uns in der Praxis, Menschen, die sogar Nahrungsergänzungen nehmen, mit Magnesium zum Beispiel oder Selen, und haben trotzdem nicht zufriedenstellende Werte. Das liegt dann aber leider oft an minderwertigen Produkten, muss man leider sagen. Oder natürlich vielleicht auch an dem Darm des Betroffenen, der nicht so gut aufnimmt. Aber wenn man das einfach sehr oft erlebt, wird man da ein bisschen misstrauisch. Dann sollte die junge Frau oder auch Menschen jetzt mit Arthrose, wie bei der ersten Frage, dringend darauf achten, wie ist das Gewicht? Also Übergewicht belastet die Gelenke und Übergewicht kann auch Entzündungen fördern und deswegen Schmerzen fördern. In dem Fall, glaube ich, muss ich jetzt nicht sagen, sie soll auf Rauchen verzichten. Aber Stressmanagement, Schlafmanagement ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt auch nochmal spezifisch, was kann sie tun, um diese massiven Regelschmerzen zu beeinflussen? Erstens mal ist es wichtig, dass man auch ganzheitlich an das Thema rangeht. Gibt es auch noch einen inneren Stressfaktor, der das Ganze anschiebt? Körperlich würde ich hier ganz klar empfehlen, Wärme, Wärmeflasche, Kirschkernkissen, warmes Bad und wirklich intensiv die Entspannung zu üben und zu pflegen. Das sagt sich immer so leicht. Reduzieren Sie Stress, juhu, ne? Sondern wirklich mit dem Kind vielleicht gemeinsam Atemübungen zu machen. 10 Finger, jeder Finger ist eine kleine Atemübung. Lernen von Yoga, autogenes Training, Meditation oder progressive Muskelentspannung. Das kann erwiesenermaßen helfen, den Körper und die Muskeln zu entspannen. Sie braucht wirklich Top-Qualität von Omega-3-Fettsäuren. Damit möchte ich nochmal ganz klar hier einen ganz wichtigen Appell sagen. Das gilt auch für alles, was entzündlich ist und vorbeugend. Wir sagen ja immer, dass diese Omega-3-Öle Mimosen sind und unter Lichthitze-Sauerstoffausschluss gepresst werden müssen, also Omega-Safe patentiert. Jetzt kommt aber noch ein ganz wichtiger Zusatz. Sie müssen frisch gepresst sein. Das frisch gepresste Produkt ist gesundheitlich wirklich überlegen. Und man muss wirklich auch auf Verpackungen achten, ob es da wirklich auch ein entsprechendes Logo, ein Gütesiegel dafür gibt, dass es wirklich Omega-Safe echt ist und frisch gepresst direkt vom Hersteller, weil man inzwischen auch bemerkt hat, das bekam ich durch Zuschriften mit, dass mit dem Wort auch publiziert wird und man fragt sich, ist das wirklich diese Qualität? Deswegen da mal ein bisschen genauer hinschauen. Und dann gibt es natürlich aus unserer wunderbaren Naturheilkunde auch fantastische Hilfsmittel. Ich denke hier an Tees aus Frauenmantel. Allein schon der Name erzählt die Geschichte. Kamille, Schafgarbe und Ingwer. Die können krampflösend und schmerzlindernd wirken. Tees, muss ich aber auch sagen, reichen wahrscheinlich bei dieser massiven Beschwerdesymptomatik allein nicht aus. Deswegen würde ich auch mit Frischpflanzentinkturen arbeiten und in diesem Fall auf jeden Fall mit Akupunktur und dem Mädchen auch Akupressurpunkte zeigen. Es gibt ja aus der traditionellen chinesischen Medizin wirklich sehr, sehr gute Schmerzpunkte, die hervorragend wirken. Jetzt mal nur ein Beispiel, wenn wir uns alle die Hände anschauen von oben, dann haben wir zwischen Daumen und Zeigefinger so ein Dreieck. Wir denken jetzt so an Geometrie in der Schule. Genau in der Mitte ist ja wie so eine kleine Fischflosse. Und wenn wir jetzt mit der anderen Hand ganz fest mit dem Daumen da reindrücken, dann treffen wir den sogenannten Dickdarm-4-Punkt. Der hat jetzt nichts mit dem Dickdarm zu tun, aber der liegt auf dem Dickdarm-Meridian und das ist der stärkste Punkt gegen Schmerzen und zur Stärkung des Immunsystems. Das ist auch einer der Punkte, die ich grundsätzlich bei Akupunktur sehr, sehr gerne verwende. Und ich bin angetan, was man auch mit Akupunktur übrigens ein wunderbar kostensparendes Potenzial erreichen kann. Und was man auch noch anführen könnte, ist Osteopathie, Aromatherapie, zum Beispiel Lavendel, Salbei, Rose. Und ich würde in so einem Fall auch wirklich die Seele nie ausklammern. Stressmanagement hatte ich eben schon angesprochen, aber auch wirklich Selbstfürsorge unterstützen und vielleicht sogar auch eine ambulante Psychotherapie anstreben. Dass man wirklich sicher ist, dass sich keine intrapsychischen Konflikte noch in den Körper reinschmuggeln.
Unsere nächste Hörerin Janine ist vor 2 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Dieser war hormonpositiv. Janine hatte deshalb keine Chemotherapie, sondern macht eine Antihormontherapie über 5 Jahre. Dabei werden, wenn ich das richtig weiß, dem Körper nach einer Krebserkrankung Hormone entzogen, um so die Tumorzellen zu bekämpfen. Die Nebenwirkung der Therapie hat Janine durch ganz viel Sport, viel Schlaf und eine ausgewogene Ernährung fast alle in den Griff bekommen, bis auf ihre Knochendichte. Sie nimmt deshalb schon täglich Vitamin D3 mit K2 zu sich, sowie Calcium und Magnesium. Und diese Werte liegen auch alle im Normbereich. Trotzdem nimmt ihre Knochendichte stetig weiter ab und sie ist jetzt kurz vor der Osteoporose. Janine würde deshalb gerne wissen, was sie tun kann, um ihre Knochendichte zu unterstützen und Osteoporose zu vermeiden. Noch kurz zu ihr. Sie ist vorwiegend pflanzenbasiert, mit vielen Ballaststoffen, trinkt keinen Alkohol, verzichtet auch überwiegend auf Zucker und isst morgens das Doc Fleckfrühstück. Also.
Wahnsinn, super. Ja, also nochmal ganz kurz zurück. Das Thema Osteoporose vorbeugen und lindern spricht jetzt nicht nur unsere liebe Hörerin Janine an, sondern auch ganz, ganz, ganz viele Menschen. Übrigens auch Männer sind von Osteoporose betroffen und manchmal gar nicht so selten in jüngeren Jahren. Das ist auch ein Phänomen, was mich ja überrascht. Und deswegen, in dem Fall liegt ja der Zusammenhang doch auf der Hand, dass die Osteoporose stark getriggert worden ist durch die Antihormontherapie. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, die eine Osteoporose beschleunigen können. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, man kann ja auch 2, 3, 4 verschiedene Sachen gleichzeitig haben. Ganz, ganz wichtig ist, dass sie wirklich jetzt weitermacht mit der gesunden Ernährung. Das ist für alle wichtig zum Vorbeugen. Für alle wichtig wie für sie ist Bewegung und Sport. Regelmäßige körperliche Aktivität, Ausdauersportarten und zum Beispiel sowas wie Trampolinspringen, Tanzen oder Stampfen ist ganz, ganz wichtig. Dann sollte sie wirklich auch sich osteologisch gut beraten lassen und auch nochmal die Ergänzungen überprüfen lassen. Auch was ich bei der Eingangsfrage hatte mit der Arthrose. Manchmal mangelt es ja nicht an Vitamin D, Calcium oder Magnesium, was ja sehr wichtig ist für die Calcium-Stärke im Körper, wie das umgesetzt werden kann im Körper, sondern vielleicht mangelt es auch noch mal an was ganz anderem. Also zum Beispiel an Mangan, an Vitamin C. Also auch das ist wichtig für die Knochendichte. Ich finde das immer sehr vermessen, wie schlecht manchmal Vitamin C gemacht wird. Letzten Endes ist das genauso ein Thema. Du kannst für alles Studien finden, die etwas kleinreden und Studien finden, die etwas hochjubeln. Sie sollte also auch die Abstimmung der Nahrungsergänzung wirklich ärztlich kontrolliert machen. Natürlich bei der Ernährung nochmal kurz zurück. Viel kalziumreiche Lebensmittel einbauen. Über allem steht nicht eine Pille schlucken, sondern immer auch, was esse ich? Hoher Anteil an grünem Gemüse, aber da kann man auch nochmal spezifischer antworten, zum Beispiel Grünkohl, Brokkoli, Pak Choi, den mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, Hülsenfrüchte wie weiße Bohnen, Linsen, Kichererbsen, aber auch Sesam, zum Beispiel Tahini, auch Sesammus ist ein schöner Kalziumlieferant. Mandeln, Sonnenblumenkerne, Chiasamen und auch manche Getreide und Pseudogetreide, also Quinoa, Amaranth, Vollkorngetreide. Und was auch ganz interessant ist, wenn sie ja schon das Doc-Fleck-Frühstück praktiziert, was spricht dagegen, mal so eine schöne kleine getrocknete oder frische Aprikose zu verwenden, ein paar Rosinen oder Goji-Beeren und auch getrocknete Feigen. Sie kann natürlich auch darauf achten, kalziumangereicherte Produkte zu verzehren. Und dann ganz, ganz wichtig, ganz oft habe ich schon quasi mit unserer Detektei, weil wir sind ja keine Praxis, wir sind ja eher eine Detektei, den Zusammenhang vermutet und auch beweisen können, dass die Osteoporose massiv angeschoben wird durch entzündliche Prozesse im Zahnbereich. Mhm. Da sind wir wieder beim Zahn. Also auf zum Zahnarzt. Das sind die wichtigen Dinge.
Alles klar.
Ja, und das ist, vielleicht gibt es auch noch weitere Faktoren, die wir noch gar nicht wissen. Das ist ja ganz oft so. Man muss auch immer versuchen, das Unmögliche zu denken. Aber das wäre für mich jetzt die klare Route, die sie verfolgen kann.
Nun eine interessante Frage von Esther, 58 Jahre alt. Sie hat sich erst vor ganz kurzem das Trinken von schwarzem Filterkaffee angewöhnt, um ihr intermittierendes Fasten noch etwas zu verlängern. Denn durch das Bittere im Kaffee hält sie etwas länger durch. Außerdem hofft sie, dass der Kaffee vorhandene entzündliche Prozesse in ihrem Körper eventuell etwas verringern kann durch die Polyphenole darin. Dann hat Esther aber gelesen, dass Kaffee auch die Cholesterinwerte hochtreibt und das kann sie sich gar nicht leisten, da sie einen erhöhten Lipoprotein-A-Wert hat und auch Ablagerungen in den Arterien. Sie will deshalb wissen, soll ich schwarzen Kaffee trinken oder das besser lassen?
Nun, um die Frage mal so ein bisschen aufzudröseln. Erstens mal finde ich es schon mal super, dass Esther, unsere liebe Hörerin, weiß, dass sie einen erhöhten Lipoprotein-A-Spiegel hat. Das ist nämlich ein Blutfettmarker, der viel wichtiger zu wissen ist als das Gesamtcholesterin. Das ist ja auch wirklich dramatisch, wie die Menschen sich immer noch allein durch Cholesterin beunruhigen lassen. Viel wichtiger sind solche Werte zu wissen wie Lipoprotein A, Apolipoprotein B oder Homozystein. Also das sind Dinge, die messen wir bei uns in den Check-up-Untersuchungen, um wirklich zu wissen, wie sieht denn das Herzrisiko aus. Mit Gesamtcholesterin, HDL und LDL kommt man nicht so weit, bedingt weit. Und natürlich das oxidierte LDL wäre für sie auch interessant, weil das kann sie sehr wohl über Ernährung beeinflussen. Und dann ist aber Gesundheit, finde ich, immer mehr als jetzt eine Tasse Kaffee oder ein kleiner Schokoriegel. Natürlich hat sie, wenn sie Ablagerungen bereits in den Arterien hat und dieses Risiko Grund genug, sich Gedanken zu machen. Aber ich würde nicht zwingend auf den Kaffee streng verzichten. Ich möchte ihr aber erzählen, warum das so sein kann. Denn der Kaffee enthält Stoffe, die nennt man sogenannte Diterpene. Die stehen im Verdacht, den Cholesterinspiegel zu erhöhen. Und wenn man sich jetzt auch auf die Zubereitungsart des Kaffees nochmal stürzt, dann sieht man, dass ungefilterter Kaffee, also zum Beispiel Espresso oder die French Press, diese können dazu führen, dass die Diterpene in das Getränk gelangen und das kann einen Anstieg des LDLs bedingen. Könnte man ja mal das oxidierte LDL messen, weil das ist das, was sich letzten Endes in die Gefäßwand einlagern kann. Und selbst ein LDL lagert sich noch nicht zwingend in eine Gefäßwand ein. Das LDL legt sich erst in die Hängematte der Gefäßwand rein, wenn die klitschig und entzündlich verändert ist. Mhm. Wir haben in unserer Praxis sogar ältere Patienten gesehen mit erhöhten Cholesterinwerten, auch LDL und Top-Gefäßen und Top-Herzgesundheit. Also es ist immer mehr als ein einziger Wert. Mhm. Ich würde empfehlen, Filterkaffee zu nutzen. Das ist besser als jetzt zum Beispiel diese anderen genannten Sorten, weil beim Filtern werden diese Stoffe größtenteils zurückgehalten. Und es gibt auch eine gewisse Studienlage, dass der Konsum von Espresso oder diesem Kaffee aus der French Press wirklich, gerade wenn man ihn regelmäßig trinkt, den LDL-Wert verstärken kann. Sie sollte aber immer im Auge behalten, was mache ich denn sonst im Lebensstil? Gerade wegen des Lipoprotein A. Da haben wir bisher keine Medikation, die hilft. Ich kann es auch nicht jetzt mit allein dem Doc Fleck Frühstück runter dimmen, aber rauchen auf keinen Fall, regelmäßig bewegen, Normalgewicht anstreben, Stress reduzieren und natürlich auch solche Werte wie Triglyceride im Auge behalten und auch Vitamin D und E sollten in einem guten Normbereich liegen, genauso wie Magnesium.
Würdest du die Menge einschränken?
Ich würde einfach mal schauen, dass sie, wenn sie Kaffee mag, also ich bin auch mal eine Zeit lang ohne Kaffee durchs Leben gegangen und dann bin ich wieder bei Kaffee ein bisschen gelandet. Ich würde ihn jetzt nicht massiv konsumieren, also nicht mehrere Tassen am Tag, aber sie kann ja einfach mal schauen, wie geht es ihr mit einer Filtertasse und ihren Blutwerten. Und wie gesagt, es ist mehr als eine Tasse Kaffee allein, die auf das Herz wirkt. Kaffee hat ja auch viele gesundheitliche Wirkungen. Kaffee ist also nicht nur ein Gift.
Dann hat uns Ferdinand geschrieben, der seit seiner Teenagerzeit immer mal wieder unter Migräne leidet. Ein solcher Anfall knockt ihn komplett aus. Er hat dann neben starker Kopfschmerzen oft einen extremen Verlust seines Sehfeldes. Das Ganze ist immer wieder begleitet von einer Panikattacke und er schreibt, egal wo ich mich dann befinde, ich kann nichts mehr machen und nur hoffen, dass es bald vorbeigeht. Deshalb möchte ich diese Anfälle natürlich, soweit es geht, vermeiden. Was also kann er dafür tun?
Erstens mal würde ich natürlich bei so einer hartnäckigen, schweren Migräne voraussetzen, dass Ferdinand auch bereits sich fachärztlich neurologisch hat abklären lassen. Das finde ich gehört da immer dazu. Dann ist Migräne ja ganz oft auch Zeichen, dass es Probleme gibt im Halswirbelsäulenbereich und oder mit einer Mastzellaktivierung. Man kann ja auch ärztlich mal schauen, gibt es vielleicht chronische Infekte, also zum Beispiel einen hohen Herpestiter, einen hohen Gürtelrosetiter oder andere Infekte, die man dann auch wieder attackieren kann als Grundlage dieser Mastzellaktivierung. Und dann gehört hier ganz wichtig dazu, auch weil jetzt die Seele gleichzeitig Alarm schlägt, Entspannungstechniken zu lernen. Ich würde da denken an die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, die Atemübungen. Ich würde ganz groß Sebastian Kneipp auf die Matte holen. Diese Medizin kann Wunder wirken, nicht nur bei Migräne. Auch zum Beispiel Wechselbäder, Wechselduschen haben einen entspannenden Effekt. Dann würde ich Bewegung, sanfte Bewegung ins Spiel bringen, dass er sich auch nicht überlastet und natürlich auch schauen, wie ist der Lebensstil. Hat er einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus? Ist er ausreichend hydriert? Trinkt er genug? Gibt es andere Triggerfaktoren, also aufgewärmtes Essen, Alkoholeinflüsse? Dann, was macht der Darm? Eigentlich braucht er auch eine Darmsanierung. Kann ja sein, dass ihn das mit ausnockt, weil es da ein bisschen zu viel Histamin produzierende Bakterien gibt. Also zum Beispiel mal Kapitel Heil-ABC der Verdauung im Energy-Buch gibt eine ganze Latte an Tipps. Und hier sanfte Medizin, zum Beispiel Akupunktur, Akupressur, hochdosiert Magnesium-Einnahme, auch manuelle Therapie, Faszientherapie. Und für den schlimmsten Fall der Fälle sollte er auch, damit es nicht so zu massiven Problemen kommt, auch Medikamente erstmal einsetzen. Also sich nicht ganz dagegen sträuben. Aber das Schöne ist, wir haben in unserer Sprechstunde wirklich Menschen, die 25 Jahre schwerst medikamentenabhängig waren, in Schmerzkliniken waren, wo man denen gesagt hat, sie werden niemals von den Medikamenten runterkommen, die uns gar nicht mehr brauchen. Also man kann da eine ganze, ganze Menge machen. Und ich würde auch einen Kiefer nochmal beurteilen lassen. Kiefergelenk, wie sieht es da aus? Es kann ja auch ein Zusammenspiel sein aus Stress, Schlafmangel, Ernährung, Flüssigkeitsmangel, Halswirbelsäule und ein alter Infekt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, es wird ihm hoffentlich bald besser gehen und er sollte einfach auch schauen, Triggerpunkte mal herauszufinden. Auch so ein Tagebuch kann helfen, solche Auslöser zu erkennen. Und noch einmal, von den Nährstoffen ist ganz wichtig Magnesium, B-Vitamine und Coenzym Q10, weil wir wissen inzwischen, dass auch die Funktion der Mitochondrien gerade bei dieser Problematik Migräne eine große Rolle spielt. Und aus der Naturheilkunde würde ich ihm dringend auch Pestwurz empfehlen. Gibt es in der Apotheke. Ganz simpel. Pestwurz.
Und die letzte Frage. Ines macht sich Sorgen um ihre Körpertemperatur, denn die ist meistens viel zu niedrig im Vergleich zum Normalmaß. Die liegt nämlich oft nur bei 35,6, manchmal auch leicht höher, aber eben nie bei den üblichen 36,5. Das hat sie schon ihr Leben lang. Nun ist ihre Frage, ist das grundsätzlich ein Problem? Kann daraus was Schlechtes entstehen? Und wie ließe sich denn meine eigene Temperatur optimaler einstellen?
Das finde ich eine ganz fantastische Frage. Vielen Dank an die Ines, weil das Problem, oder ich will es jetzt gar nicht Problem nennen, dieses Phänomen ist gar nicht so selten. Das sind übrigens auch Menschen, wenn die 36,9 haben, haben die schon glänzende, fiebrige Augen. Ja, und dann wird man eher so abgespeist. Naja, ist doch, sie haben kein Fieber. Also deswegen ist es gar nicht so schlecht, überhaupt zu wissen, wie ist meine Grundtemperatur. Man muss bei diesem Wert einschätzend sagen, es ist eine diskrete Unterkühlung, aber sie hat ja jetzt nur beschrieben, dass sie das gemessen hat und nicht andere Symptome, also dass sie jetzt friert oder zittert oder dass sie auch irgendwie andere Funktionseinschränkungen merkt, wie zum Beispiel, dass man sagt, ich kann irgendwie schlechter urteilen oder die Hände und Füße sind eiskalt, ne? Aber man muss dran denken, es gibt ja Ursachen, die das fördern können. Zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion. Die Schilddrüse muss abgeklärt werden. Ebenso sollte man schauen, gibt es Probleme mit dem Stoffwechsel im Sinne einer Diabetes-Grunderkrankung. Es gibt Medikamente, die eine Hypothermie beflügeln können, die also auf das zentrale Nervensystem wirken und damit quasi im Oberstübchen die Temperaturregelung beeinflussen. Das sind Antidepressiva, Antipsychotika oder Beruhigungsmittel. Die können die Körpertemperatur erniedrigen. Auch Vergiftungen, Alkohol, Drogen. Das scheint ja wirklich nicht das Problem zu sein. Ich will es aber nennen. Oder wenn jemand mal eine Verletzung oder eine Erkrankung des Gehirn- oder Rückenmarks hatte. Auch das scheint hier nicht zu sein. Was aber ganz wichtig ist, wenn jemand eine normale Temperatur hat, und auf einmal einen Abfall der Temperatur im Rahmen einer Infektion, muss man immer an eine Sepsis denken. Mhm. Das wird bei ihr nicht der Fall sein, weil sie das jetzt schon jahrelang mit sich rumschleppt. Aber die Sepsis ist ja eine Erkrankung. Daran sterben weltweit 11 Millionen Menschen pro Jahr. Es wird viel zu wenig daran geforscht und auch, dass man einfach diese Frühwarnzeichen kennt. Und da ist typisch, dass man oft eine Untertemperatur hat, wechselt mit hohen Temperaturen oder auch einen plötzlichen Blutdruckabfall. Und das könnte ein Punkt sein, was auch nicht unerheblich sein könnte, ist eine Unterernährung. Also ist sie wirklich ausreichend versorgt? Erstens mal rein normal mit Kilos auf den Knochen und auch mit Nährstoffen. Und um das jetzt mal ein bisschen zu entschärfen und um die Angst zu nehmen, die Körpertemperatur von 35,8, das ist nicht lebensbedrohlich, aber ich würde an ihrer Stelle doch schauen, versuchen, eine Ursache zu finden, sie natürlich auch weiter, ja, dazu animieren, dass sie sich warm hält, sich warm kleidet, für eine warme Umgebung sorgt, also nicht im Winter in einer kalten Wohnung sitzen und auch gegebenenfalls mit Wärmeflasche etc. zu arbeiten, warmen Getränken, weil die gute Körpertemperatur, warme Füße, warme Extremitäten sind auch wichtig fürs Immunsystem. Mhm.
Unsere Folge ist für heute leider zu Ende, aber die nächste Wundertüte bereits in Planung. Falls ihr also noch Fragen habt zum Thema Prävention oder Sorgen wegen gewisser Symptome, schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Nächsten Mittwoch beschäftigen wir uns mit emotionalem Stress und die Folgen. Wenn wir also in einer unguten Beziehung feststecken, die uns stresst oder wir uns immer wieder über den Job aufregen, was sind dann die möglichen gesundheitlichen Folgen im Körper? Unser Podcast ist zu hören auf RTL Plus oder den üblichen anderen Plattformen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch, über Mails, Sterne oder Kommentare auf Spotify oder Apple Podcast. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart.
Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, alle konnten was mitnehmen. Und bitte empfehlen Sie unsere wichtige Arbeit weiter. Wir brauchen eine schöne Graswurzelbewegung, die sich um die Gesundheit kümmert. Also macht was draus. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kurze Frage an euch. Wer hat sich denn zum neuen Jahr auch als guten Vorsatz gesetzt, sich gesünder zu ernähren oder vielleicht weniger Süßkram zu essen? Wenn du dich da wiedererkennst, dann habe ich jetzt ein Geschenk für dich. Ich habe nämlich ein digitales Büchlein entwickelt, quasi einen Schlankguide, der genau diese guten Vorsätze unterstützen und dabei helfen kann, langfristig erfolgreich am Ball zu bleiben. Darin sind hilfreiche Erklärungen, zum Beispiel zum eigenen Körpergewicht, zu stillen Entzündungen, zur passenden Ernährung und damit zu allem, was einen gesunden, energiegeladenen Lebensstil beeinflussen kann. Außerdem gibt's direkt passende, feinschmeckende Schlankbooster-Rezepte zum Kochen und Ausprobieren obendrauf. Also ladet euch dieses Büchlein gerne und natürlich kostenlos herunter und schaut es euch doch einfach mal an. Den Link dazu findet ihr direkt hier in der Folgenbeschreibung.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.